Tag. Herzlich willkommen zum Pudelautopsie-Podcast. Malte besucht mich wieder auf dem Ländle.
Hallo.
Das heißt, wir sitzen draußen live auf einer Bank, haben gerade anderthalb Stunden oder eine Stunde irgendwie Dirbo-Songs getrellert und hatten überlegt, meistens machen wir das so im Doppelpack, bisschen Musik machen und dann irgendwie eine Podcast-Folge. Und hatten überlegt, was für ein Thema. Ich erzählte, ja, ich habe Disco Elysium durchgezockt und bin voll begeistert von. Wir können ja darüber reden. Aber es ist ein bisschen speziell, ist so eine Sache, weiß nicht jeder, was das ist. Und dann kam irgendwie über UFOs, Depressionen, sonst was, kam irgendwie auf alles und irgendwie musste dann einer von uns schiffen und irgendwie kam man dann, gerade ist so das der Fokus meiner Existenz, ich muss jetzt einen Busch suchen. Okay, und dann irgendwie kamen wir auf das Thema, dass Sinn so ein Ding ist, wo wir quasi immer drum rumgeschlichen sind mit allen anderen Podcast-Folgen, dass das eigentlich mehr oder weniger immer die letzte Frage ist, warum eigentlich, warum überhaupt irgendwas?
Why? Why though?
Genau, und deswegen haben wir uns jetzt einfach mal dafür entschlossen, das Oberthema Sinn zu nehmen.
Es war komplett ohne Vorbereitung, aber wenn irgendwas Allgemeines, dann die allgemeine Frage nach dem Sinn.
Genau, gerade auch in den aktuellen Zeiten halt, ne, mit so jetzt wohl langsam dieser ganze Wegschließ-Quarantäne-Kram offiziell in Häkchen aufhört, aber wir beide so die Realisierung hatten, dass das im Herzen und in der Psyche halt noch überhaupt nicht aufhört, sondern dass das irgendwie weird ist, wieder zurückzukehren zu dieser in Häkchen-Normalität und...
Du hast nicht mehr die ultimative Entschuldigung.
Ja, das ist so, wenn man halt eigentlich sehr introvertiert ist und sich so ein bisschen dazu prügeln muss, soziale Interaktion anzugehen, war so dieses, macht jetzt Sinn, zu Hause zu bleiben, immer was man sich selber auch gut erzählen kann. Mhm. Und plötzlich will die Welt wieder was von einem und gefühlt drehen sich Sachen weiter und man weiß irgendwie noch gar nicht, ob man dazu bereit ist. Das hat jetzt mäßig was mit Sinn zu tun. Wobei doch, ist halt die Frage, ob man den Sinn dahinter empfindet.
Gerade gesagt, es hat da Sinn gemacht.
Ja, wahrscheinlich.
Ja.
Das ist dann schneller, als man denkt. Wir haben gerade Besuch.
Genau.
Versuch 2, das aufzunehmen. Wir sind gerade umgezogen. Malte kann erzählen, wie er mag.
Genau, es war eigentlich ganz schön. Wir haben ja angefangen, uns zu überlegen, welches Thema wir machen. Und sind dann von UFOs zu dem neuen Disco Elysium-Spiel zu dem Thema Sinn gesprungen. Und während Sascha in seinem ersten Monolog zur Einführung war, stand da plötzlich hinter uns ein eineinhalbjähriges Kind, was uns einfach angeguckt hat, dessen offensichtlich einziges Ziel es war, von seinem Zuhause auf seinem Tretfahrrad zu genau der Bank zu radeln, auf der wir nun gerade saßen, um unseren Podcast zu machen. Und nachdem wir etwas gewartet haben und das Kind sich trotz einiger lockender Rufe der Mutter nicht hat überreden lassen, seinen Posten zu räumen, denn wer weiß es, ein- bis zweijährige Kinder können willensstark sein, haben wir uns entschieden, dass wir uns samt unserem Aufnahmegerät auf eine andere Bank begeben, die etwas weiter entfernt ist, hoffentlich etwas weniger beliebt bei den kleinen Kindern des Dorfes, um so unseren Podcast neu zu starten. Und ich fand es durchaus unterhaltsam, dass man über das Thema Sinn redet, man nicht genau weiß, wo es hingeht und plötzlich steht einfach so ein Kleinkind hinter einem und sagt, hey, was ist mit mir?
Also der Sinn von ihm war recht klar. Mm. Er wollte halt auf dieser Bank sitzen. Wir hätten das zwar einfach aussitzen können, davon ab. Aber irgendwie, das war so, ich finde, wenn man im Park sitzt, was wir vorhin schon meinten, und da sind 80.000 Leute, dann ist das irgendwie egal. Aber wenn du halt quasi so draußen bist und du hast so exakt eine Person oder zwei Leute, das ist so persönlich. Ich kann mich auch gar nicht konzentrieren dann irgendwie auf Gedanken oder sowas. Ich warte immer nur so, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und irgendwie, I don't know, wenn das dann nicht wäre, dann ja gut, sind wir jetzt halt in die Flucht geschlagen von einem Einjährigen auf dem Fahrrad.
Das ist die Wahrheit über uns. Wir lassen uns von Kleinkindern in die Flucht schlagen. Das ist nicht das erste Mal.
Nein, das ist ja, man denkt ja halt, ne, natürlich hätte man das jetzt auch machen können, aber gut, der will jetzt da sein und die sind halt ewig nicht zur Rande gekommen, was ja auch nicht deren Pflicht ist. Das ist nicht die Aussage, die wir treffen wollen. Aber es war halt irritierend genug, um zu sagen, okay, dann, I don't know, ich kann mir das, weiß ich nicht.
Aber glaubst du, dass es für die Mutter ein sinnerfüllter Moment war, mit ihrem Kind rumzulaufen an diesem Nachmittag und zu gucken, dass er auf die Bank kommt, auf die er sich unbedingt setzen möchte?
Ist immer schwer für andere zu sprechen, ne? Also kann ich mir zumindest vorstellen. So wie wenn du einen Hund hast und deine Aufgabe ist es, Gassi zu gehen und du nimmst dir vor, da und da lang zu gehen, dass das dann schon irgendwie sich sinnvoll anfühlt. Weil ich glaube, dass das, wir sind sogar das mit so total trivialen Sachen anfangen, ne? Weil eigentlich ist Sinn ja das Totschlagthema überhaupt.
Das ist Überthema
ja,
quasi.
Diese Camus'sche Idee, dass es eigentlich nur eine philosophische Frage gibt und das ist, warum willst du dich eigentlich nicht umbringen? oder macht das alles so noch Sinn genug, dass du das weitermachst? Mhm. Das ist ja quasi dieser Überbau, der so alles betrifft, dass man sich mal denkt, warum tue ich den ja eigentlich? Zumindest, wenn man an diesen reflektiven Punkt kommt. Mhm. Weil oftmals genug ist man auch einfach im Autopilot unterwegs und denkt, ah, ich muss noch das. Zum Beispiel, was weiß ich, du willst einkaufen und dir fehlt noch ein Ding und du guckst dann im Supermarkt rum und deine ganze Existenz ist nur in diesem Tunnelblick, dass du jetzt, was weiß ich, die Butter findest oder sowas. Mhm. Und du stellst das dann ja gar nicht in Frage oder so. Warum? Also, ne, überhaupt so ein Blase.
Du brauchst sondern, jetzt die Butter.
Genau, das ist wie so, du hast so ein Questlog, so eine Taskleiste, das und das steht jetzt da drin und das muss ich jetzt machen. Aber wenn man irgendwie gewohnt ist, dann irgendwie immer zu überlegen, ja, warum will ich das überhaupt machen, dann zerfällt irgendwie die gesamte Realität und die gesamten Motivation, alles. Mhm. Vollkommen.
Also ich glaube, dass wahrscheinlich aus der Perspektive der Mutter sie das angenehme Szenario hatte, dass sie sich um ihren eigenen Sinn gar keine großen Gedanken machen musste, weil sie ein kleines Kind hatte, dessen Bedürfnisse quasi automatisch sowas wie Sinn für sie generiert haben.
Ja.
Ne, dieses sich um andere kümmern ist automatisch sehr sinnstiftend, zumindest wenn es wirklich Menschen oder Haustiere sind, die in irgendeiner Form sehr alt oder sehr jung oder sehr krank, wie auch immer, nicht in der Lage sind, alleine zu überleben. Das heißt, bei denen ist es so, ja, wenn du mit denen nicht rausgehst, die fütterst, erziehst, wie auch immer, dann gehen die einfach kaputt.
Ja.
Und das ist irgendwie, also auch wenn man sich fragt, auch das kann man natürlich in Frage stellen und sagen, dann lass sie doch kaputt gehen, aber das nimmt es ein bisschen raus aus.
Das sieht das Jugendamt anders.
Das Jugendamt sieht das anders, das ist richtig.
Guter Albumtitel.
Das Jugendamt sieht das anders,
ja. Ja, also dann, ich glaube, das ist dann eine Mischung aus, also aus Verantwortung und Sinn, also dass das Sinn mit aus Verantwortung generiert wird. Mhm. Aber ich glaube auch, das geht, wenn du halt einfach dich irgendeiner Sache verschreibst. Das muss jetzt gar nicht so unbedingt von dir abhängig sein. Wahrscheinlich verstärkt es das Gefühl, wenn ich nicht bin, ist ja so bei vielen Leuten, die dann irgendwie in ihrer Arbeit aufgehen, so ohne mich geht die Firma unter oder so. Und ob das jetzt mal so sei oder so ist, sei dahingestellt, aber es fühlt sich wahrscheinlich sehr gut an, das zu denken und somit auch zu fühlen oder sich zu suggerieren, dass es so wäre. Ja. Aber ja, irgendwie, das ist halt, wenn man kapiert, wo seine eigene Programmierung ist und die dann auch wieder hinterfragt. Ne? So angenommen, du bist halt so, was weiß ich, in die Fußstapfen deines Vaters getreten, der irgendeine Firma aufgebaut hat und machst das dann auch. Dann kannst du aus der Erzählung und der Geschichte halt so dir generieren, dieses Sinngefühl von wegen, ja, die Bestimmung. Aber dann, wenn du dann überlegst, ja, warum eigentlich? Und warum ist das jetzt gut, dass ich jetzt hier einen Betrieb habe und dass der was macht, macht das die Welt besser? Muss es die Welt besser machen? Was heißt eigentlich besser machen? Und so, also quasi all diese Erzählungen zerfasern ja auch wieder in dieser postmodernen Dekonstruktion, der wir ja leider irgendwie so unterworfen sind, ob wir wollen oder nicht. Mhm. Wenn man einmal damit angefangen hat, ist es schwer, finde ich, an Dingen festzuhalten. Es gibt quasi keine heilige Kuh oder wie auch immer man sagt, heilige Kalb, goldene Kalb, was auch immer. Also keine Dinger mehr, die man nicht anfasst.
Mhm.
Und so ist zum Beispiel sowas wie, natürlich fühlst du das, wenn du ein Kind hast, also gehe ich mal davon aus, dass du dann halt dann plötzlich ein anderes Lebewesen an erster Stelle steht und nicht mehr deinen eigenen ganzen komischen Kopf geboten, dass es dann automatisch halt alles sinnvoller ist, ne? weil du einfach den Fokus von dir wegnimmst. Aber selbst das kannst du halt dekonstruieren. Zum Beispiel sagen halt, ja, das ist jetzt Biologie, das sind diese und diese Hormone und eigentlich ist es egal, ob mein Kind auf dieser Bank sitzt oder nicht oder so. Und das macht es ja so schwammig halt irgendwie, ne?
Ich glaube, dass gerade wenn man diesen äußeren Sinn hat von einem anderen Lebewesen, nehmen wir jetzt mal ein Kind, dann ist es so, dass es immer wieder dich zurückschmeißt auf wirklich emotionale Zustände. Auf dieses, das Kind hat irgendwas nicht, was es braucht. Was macht es? Es weint. Und bei den allermeisten Nicht-Soziopathen oder Menschen, die gerade nicht in einer harten postnatalen Depression drinstecken, sorgt das dafür, dass du irgendwas dagegen unternehmen möchtest, weil du dich schlecht fühlst. Du bist genervt durch die Lautstärke, es stört dich, du kannst nicht schlafen und du bist auch besorgt. Du willst wahrscheinlich wirklich, dass es dem Kind gerade gut geht im Idealfall, du willst aber auch nicht in den Knast landen, weil du wegen Vernachlässigung das irgendwie gelassen hast. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Mechanismen. Und der beste im Idealfall ist natürlich einfach Fürsorge für ein geliebtes Wesen, die dich dazu bringen, das zu machen. Das ist ein bisschen eher auf der Ebene von einem Grundbedürfnis. Wir hatten bei unserem ersten Intro gesagt, also bevor das Kind uns quasi vertrieben hat, was auch schön ist sozusagen, dass du ganz dringend mal eben eine Stange Wasser hinter einem Baum in die Ecke stellen musstest und ich vorher auch. Und das ist in dem Moment so ein Grundbedürfnis, was einfach die tieferen Sinnfragen nach, muss ich jetzt quasi malen oder kann mein Job hier in der Bank mich ausfüllen, hintanstellt. Das ist ein Grundbedürfnis. Das muss erstmal befriedigt sein und das tiltet quasi lauter im Kopf als die Frage nach dem tieferen kosmischen Zusammenhängen. Und dasselbe gilt, denke ich, auch erstmal, wenn man sich um andere Wesen kümmert, die eben einem ganz klar zu verstehen geben, tu das, tu das, tu das, die dich immer wieder anstupsen, wie so eine Katze, die dich einfach so lange anmaunst und nervt, bis du sie endlich gefüttert hast. Das ist dann so, okay, und das fühlt sich dann vielleicht gut an oder auch nicht, aber es gibt der ganzen Angelegenheit irgendwie eine Dringlichkeit, die man bei sich selbst zumindest so nicht mehr wahrnimmt.
Das ist halt eine Frage, ist das eine Ablenkung von der eigentlichen Frage des Warums? Oder, oder ist das eine Antwort auf die Frage des Warums? Oder ist das eine temporäre Antwort und wo ist der Unterschied?
Also ich glaube, es ist ein bisschen auf jeden Fall auch eine Verschiebung. Du hast ein Kind und egal wie viel Sorgen die du dir machst, gerade wenn es klein ist und Hilfe braucht, hast du dann gar nicht mehr die Zeit. Und oft, man hört ja auch von frisch gebackenen Eltern oft, dass es wirklich eine Perspektivverschiebung ist. Dass dooferweise aber eben auch die großen Themen wie mach die Welt zu einem besseren Ort, irgendwas in der Richtung, auch das wird dann gerne auf die Kinder geschoben. Dass die großen und hehren Ziele dann eben nicht mehr erfüllt werden können, weil man jetzt eben die Verantwortung für eine Familie hat. Das ist auch wirklich eine Art von Selbstentlastung. Du schiebst den schwarzen Peter weiter. Auch das kann da irgendwo herkommen. Es macht das Leben ein bisschen einfacher. Nicht schlechter, aber auf seine Weise einfacher. Gut, das Leben mit Kindern ist einfacher. Ist auch ein bisschen arrogant und egozentrische Sichtweise.
Vor allen Dingen für Leute, die keine Kinder haben. Also genau. Deswegen ist es, man muss dazu sagen, wir bleiben hier halt in der Theorie, weil wir die Praxis halt nicht haben.
In den kosmischen Zusammenhängen gesehen.
Und es ist ja auch kein Werten, aber ich finde, ja, das ist eigentlich, also quasi, wenn man es jetzt ganz zynisch sagen möchte, ist es eigentlich so, dass, dass diese ganze menschliche Erfahrung das eigentlich immer nur ist, quasi die heiße Kartoffel der nächsten Generation in die Hand zu drücken und endlich zu sterben, damit man sich nicht mehr darum kümmern muss.
Ist diese Suche nach Sinn irgendwie eine spezifische pathologisch-genetische Fehlleitung des menschlichen Organismus, den ein Hund, eine Ameise und ein Vogel nicht haben? Ist das sowas, ist Sinn einfach Quatsch, weil es das nicht gibt für Tiere, die wir auch sind? Und es ist einfach eine dumme Illusion, die wir irgendwie loslassen können, weil unser Gehirn es nicht schafft aufgrund irgendwelcher Mechanismen? Ohne klarzukommen?
Gute Frage, weil halt irgendwie die Suche nach Sinn befeuert ja auch immer wieder ganz viele Prozesse, die die Spezies dazu bringt, Dinge zu schaffen, die sie ohne wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Und das lässt sich halt drüber streiten, ob das cool ist oder eben nicht. Also halt irgendwie, was ich, Kathedralen bauen, Raumfahrt, Internet, Medizin, das sind ja per se erstmal interessante Dinge halt so, also die müsste es ja nicht geben, aber die gibt es und die gibt es deshalb, weil Leute nach Sinn suchen.
Aber ist das so, gibt es die, weil Leute nach Sinn suchen? Ich bin mir nicht sicher, ich versuche es gerade zu sagen.
Also ich glaube, die wenigsten Leute tun Sachen aus so einer Sinnlosigkeit raus. Also zum Beispiel, wenn wir irgendwas schaffen. Warum sitzen wir jetzt hier in einem Podcast auf?
Weil wir nichts Besseres zu tun haben.
Das ist eine Sache, aber halt das fühlt sich irgendwie, also es wäre leichter, das nicht zu tun. Wir können einfach so reden, ohne es aufzunehmen oder irgendwie sowas. Man, also vielleicht gibt es nicht so den Sinn in groß geschrieben mit Trademark-Zeichen hinter, so, sondern irgendwie viele kleine Splitter-Sinne, wo man denkt, ach ja, besser als das andere, die sich dann irgendwann so mosaikmäßig zusammenfügen zu irgendwas, was man eine Motivation zum Existieren nennen kann. Ich weiß halt, wenn ich in irgendeinem Prozess drin bin, zum Beispiel wie ich schreibe einen Song oder ich male ein Bild, wenn man dazu komme, dann fühlt sich das in dem Moment sinnvoll an. Sobald ich anfange zu hinterfragen, warum sich das sinnvoll anfühlt, und dann kann man sich auch ein bisschen den Knüppel zwischen die Beine werfen.
Ja.
Aber ich glaube halt, wenn Leute irgendwie jetzt denken, ja, ich bin jetzt in irgendeiner Religion groß geworden und wir brauchen jetzt unbedingt ein Haus, was repräsentiert, dass wir näher an der Idee von Gott dran sind, die wir halt mit uns rumtragen, dann fühlt sich das wahrscheinlich sehr sinnvoll an in dem Moment. Ist halt die Frage, kann man das von außen sagen, ja, das ist sinnvoll oder nicht? Oder gibt es nur den persönlichen Sinn, wo man sagt, ja, fühlt sich so an oder eben nicht? Aber so dieses externe Diktat von irgendeiner Autorität, vor allem, das ist der Sinn und der wird entweder erfüllt oder nicht, wie in so einem Programm, 0 oder 1, ja oder nein, Sinn ist an, Sinn ist aus. Das ist, glaube ich, die Illusion, die uns so wahnsinnig macht und worauf wir immer warten, auf dieses große, diesen großen Moment, dass die Wolken sich öffnen und dann sagt, Sohn, das macht Sinn, was du tust.
Keine Ahnung. Vieles kommt, glaube ich, von der ganz grundsätzlichen Idee von etwas ergibt Sinn, oder ich glaube, macht Sinn ist ja, glaube ich, falsch auf Deutsch, aber da ich das immer sage und, glaube ich, alle sage, ist es inzwischen auch richtig, weil Sprache ist lebendig und fuck you.
Ich sag mal, es ergibt Sinn, aber...
Ja, ich sage auch, macht Sinn, und ich glaube, das sagen inzwischen so viele Leute, das ist auch okay, das hat sich rein anglifiziert, da müssen wir jetzt alle durch. Und da würde es ja einfach Sinn ergeben, wenn 1 plus 1 ist 2, beziehungsweise warum hast du die Scheune gebaut? Oder hat Sinn ergeben, ne? Damit das Korn nicht nass wird und die Pferde nicht nass werden, weil das mehr oder weniger damit zu tun hat, wie ich mein Futter kriege und demzufolge nicht sterbe. Das ergibt Sinn, weil das eine Kausalkette hat, die im weitesten Sinne als Ursprung das eigene Überleben oder, wenn man es weiterpackt, das eigene fruchtbare Sprießen hat. Also quasi, ne, du hast die Überlebensgrundlinie und du hast die, je, mein Leben ist eins Schönes.
Ja, das ist diese Bedürfnispyramide halt. Ne? Also quasi auf der unteren Stufe der Bedürfnispyramide ist das, glaube ich, sehr leicht zu argumentieren. Ne, warum machst du das? Damit ich nicht abkratze. Warum willst du nicht abkratzen? Weil ich vorziehe, dass es mich gibt, weil ich das für begrenzt halte und die Möglichkeit ist vielleicht interessant. Weiß ich nicht. Also okay, so leicht ist vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall leichter, als es dann, ich weiß gar nicht, wie die verschiedenen Stufen der Pyramide sind. Ich glaube, oben ist dann Selbstverwirklichung und sowas.
Oben ist, glaube ich, tatsächlich, also es ist Glaube und Generativität sind, glaube ich, so die beiden Sachen, die ganz oben stehen in der Regel. Also Glaube logischerweise spirituelle Sinnsuche, Selbsterfüllung, Selbsterkenntnis, ins Ich-Kern. Und Generativität ist das Weitergeben von dem, was du hast. Für die Gemeinschaft agieren, du willst den Jungen was beibringen, du willst irgendwas bauen, damit es anderen besser geht. Also das sind, glaube ich, auch zwei verschiedene Konzepte, aber im Prinzip sind das, glaube ich, so die obersten Sachen, die man so hat in der Bedürfnispyramide irgendwann.
Und das ist, glaube ich, ganz gut da so zu unterscheiden, um zu überlegen, wo man selbst seinen Sinn her generiert, weil dieses, eigentlich kann sie alles darauf runterbrechen, damit es mich weitergeben kann, größtenteils. Aber sobald man anfängt, das zu fragen, warum soll es mich denn überhaupt geben, anstatt dass es mich nicht gibt, halt irgendwie. Wem ist damit gedient? Und was heißt überhaupt dienen? Und für was? Und wer bestimmt das? Also ist jetzt halt bewusst ein bisschen negativer argumentiert, jetzt auch mal so für das Ding her.
Ich finde das total sinnvoll, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen einer der Gründe, warum wir in großen, komplizierten und komplexen Gesellschaftsformen oft immer auch ein bisschen Schwierigkeiten haben als Mensch. Weil wenn dieses sinnvoll ist, warum lernst du mit Pfeil und Bogen umzugehen? Weil ich damit die Tiere jage, die ich esse.
Damit mein
das
Dorf
ist irgendwie weiter existieren sehr direkt. Kann. Warum gehst du zur Schule, damit ich irgendwann eine gute Ausbildung für einen Beruf haben kann, von dessen Früchte ich nicht direkt selbst profitiere, sondern die in einem mir unklaren Zusammenhang ein unglaublich diffuses, riesengroßes, globales, gesellschaftliches Netzwerk irgendwie auf eine Art und Weise am Leben halten, die vielleicht gut ist? So, das ist so weit weg von diesem, ne?
Ja,
ich glaube, typische Ding von der Bauer ist verwachsen mit seiner Scholle. Das ist sehr direkt von, warum lieben viele, ich glaube, ganz viele Leute verbinden Gärtnern und sowas viel mit Sinn. Du hast diese direkte, und auch ergibt Sinn im Sinne von Kohärenz, von Logik, logischer, ich mache A und B passiert.
Hier ist das jetzt was zu essen, ne? Ohne mein Zutun wäre jetzt hier nichts zu essen.
Genau, und das isst du dann im besten Fall noch selber, das ist super. Wenn du es weiterverkaufst und genau weißt, warum das aber da ist, auch das ist noch sehr klar an einem direkten, auch für simple Menschen verständlichen Sinnzusammenhang. Fast alles, was wir heutzutage machen, ist wesentlich weiter davon entfernt. Und lebt von viel komplexeren Narrativen und Abstraktionsgraden. Was wir viel haben, ist so aktuell diese Idee von der unsichtbaren Hand des Marktes, die irgendwie dafür sorgt, dass der Mensch, der daran dafür sorgt, dass Spielautomaten effektiver daran werden, den menschlichen Geist zu manipulieren, dass das irgendwie durch ganz 10.000 Zusammenhänge sinnvoll ist und sich nicht nur quasi in deiner gewachsenen eigenen Geldbörse widerspiegelt, die auch hoffentlich sinnvoll ist, was auch so ein ganz eigenes Thema ist, sondern auch ideal, wenn du wirklich wirtschaftsliberaler Marktgläubiger bist, insgesamt schon dafür sorgen wird, dass etwas Gutes passiert, weil die ganzen alle eigenwilligen Entscheidungen des Menschen führen in der Gesamtheit des Marktes quasi zu einem guten Ergebnis einer gerechtmöglichsten Ressourcenverteilung. So absurd das auch klingt. Ich glaube, das ist tatsächlich die Idee, wenn man sehr wirtschaftsliberal und gläubig ist, die dahinter steht. Und das ist schon. Genau, wenn man. Und das sind grob die Gedankenfelder, in denen man sich bewegt. Und das klingt schon so weit weg.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Das ist so, als ob man sich an einem Feuer wärmen will und mit jedem Abstraktionsschritt geht man einen Meter weiter davon weg. Und irgendwann stehst du 40 Kilometer von einem Feuer entfernt und sagst, schön warm, ne? Und und mit deinen anderen und du versuchst dich gegenseitig davon zu überzeugen, wie schön warm das ist, weil keiner spürt und alle nur diese, okay, schon wieder ein bisschen dramatisch, aber weißt du, das ist halt schwer, gerade wenn man die einzelnen Sachen anzweifelt, dass man sagt, ja, und dann haben wir hier die Ressourcen, schon Sachen, das hatten wir neulich in den letzten Dingen, Sachen Ressource zu nennen, wo man denkt, du kriegst dann halt mit, wo alles vollkommen den Bach runtergeht. Natürlich kriegt man halt nicht mit, was alles funktioniert, weil so funktioniert halt natürlich die Wahrnehmung, ne? Dass man sagt, ja, schon ewig keinen Krieg mehr gehabt, selber miterlebt, keine Nahrungsmittelknappheit, trotz irgendwie globaler Pandemie, die ganze Sicherheit, bla bla. Das sind ja alles die positiven Sachen. Das haben wir zum Beispiel in unserem Podcast über Selbstverständlichkeit. Das Problem ist, dass das emotional sofort auf der Habenseite ist und somit nicht mehr betrachtet wird. Und wenn man dann immer das Gefühl von diesen bohrenden, drängenden Sinnfragen in sich spürt und dann merkt, dass überall von Dingen ausgegangen wird, mit denen man gar nicht d'accord geht. Ne? Irgendwie, ja, und dann hast du da folgende Besitztümer, wo man denkt, muss das sein? Ist das gut? Diese Ressourcengeschichte und ist da nicht, dass nicht schon viel zu viel passiert? Sind da nicht lauter Glaubens, also Irrglauben drin und so? Das wird immer schwerer und das ist ja nicht nur ein Ding, sondern das bloß tausende Sachen, wo man denkt, ja, weiß nicht, fühlt sich anders und sehe ich anders. Dass man sich einfach nicht zu Hause fühlt und eben sich nicht verorten kann und nicht verwurzelt. Und ich glaube, wenn du halt in einer kleinen Gruppe unterwegs bist, wo du jeden kennst und du bist dann dafür verantwortlich, halt, dass das Fleisch auf dem Teller ist oder dass du Bären gepflückt hast oder so, ist das diese soziale Reputation von wegen hier, ich habe den bewiesen, ich kann das machen, dadurch habe ich ein anderes Ansehen.
Die sind auch noch alle mit ihr verwandt.
Ja, genau. So. Und also quasi dieses Kinship, ne, im Sinne von so eine Verbindung. Das ist halt nicht irgendein Arschloch, der das irgendwo rumrennt.
Wahrscheinlich ist er auch ein Arschloch.
Ja, aber nicht für dich. Halt, weißt du, es ist dir nicht egal. So,
das ist wichtig, es ist dir nicht egal.
Genau, wenn du halt irgendeinen rassistischen, komischen Onkel hast, der unerträglich ist, ist es trotzdem halt dein Onkel und du willst halt nicht unbedingt, dass er verhungert. Du willst nicht unbedingt mit ihm reden, aber ja, hier hast du auch ein paar Bären.
Ja.
Und irgendwie ist so, durch diese Komplexität und dieses immer weiter Abstrahierende, habe ich so das Gefühl, dass man das Gefühl hat, man kann eigentlich gar nichts wirklich machen. Keine Ahnung, das ist vielleicht doch extrem subjektiv und vielleicht liegt es auch ein bisschen an diesen ganzen melancholischen, depressiven Dings, in dem man sich so ein bisschen bewegt, aber ja, das ist so erschlagend hoffnungslos, wenn man sich das Große und Ganze anguckt und die Flucht ins, ja, da steht schon wieder ein bisschen ein Vorwurf drin, wenn man sagt, die Flucht ins Private, ins Kleine. Also ich verstehe das und das ist wahrscheinlich auch eine total schlaue Sache, um eben sich nicht von dieser Frage überrumpeln zu lassen, dieses Warum überhaupt. Aber wenn das nicht für einen in Frage kommt, dann steht man halt so ein bisschen mit dieser Frage da und weiß nicht so richtig. So, ja, und auch so dieses innen, wird vorhin diese Formulierung, bevor wir aufgenommen haben, in einem kaputten System kann man kein richtiges Leben führen irgendwie. Ist halt die Frage, ist das zu pessimistisch? Ist das zu undankbar? Wie kritisch kann ich sein?
Es ist auch eine Art von quasi Ausrede, muss man auch sagen. Also, ne? ich glaube, das stimmt viel, aber es kann eben auch ein leichter Weg sein, sich von den schwierigen, weil du kannst immer sagen, wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du den Sinn darin suchen, es zu ändern. Es gibt wahrscheinlich kein Szenario, in dem man das nicht anbringen kann.
Genau. Auf der anderen Seite kann man sagen, was kann man ändern halt irgendwie. Wenn man, je nachdem, wie man das empfindet, als irgendwie Dinge unänderbar und all die Form, in der versucht wird, was zu ändern, auch wieder so für einen zu kritisieren sind. Ja. Man denkt, ja, wen stört das jetzt, ob ich da mit einem Plakat in der Hand stehe und mir was sage oder mich mit irgendwelchen Arschlöchern rumprügel oder so. Das Gefühl von Fruchtlosigkeit.
Es gibt so Menschen, die wirklich sich alleine, es gibt hier zwei Beispiele dafür, die mir gerade in den Kopf fallen. Du hast wirklich diese junge, wunderschöne Frau, die perfekt belesen ist und die sich alleine auf eine Fußgängerkreuzung setzt mit einem Extinction Rebellion Plakat, weil sie uns alle davor warnen muss, dass die Welt untergeht. Das ist super großartig, mega mutig und auf seine Weise wahrscheinlich völlig wichtig. Du hast den Typen 65, starker Alkoholiker, der seine Kinder irgendwie ans Jugendamt verloren hat, der auf seinem Fahrrad zwei riesengroße Schilder dran hat an beiden Seiten, auf denen draufsteht, das Jugendamt sind Nazis, sowas in der Richtung. Und der ist natürlich das Letzte, der gesagt hat, du kannst ihn nicht leiden, aber beide setzen sich hin und versuchen etwas an dem System, was sie nicht mögen, im weitesten Sinne zu ändern. Das heißt, ich kann wahrscheinlich bei aller Zuneigung für den einen und aller Lächerlichmachung des anderen, kann ich sie nicht wirklich voneinander trennen und bin deswegen wahrscheinlich auch nie ganz in der Lage, das eine oder das andere völlig zu verurteilen, weil woher weiß ich wirklich, was stimmt, oder auch völlig zu umarmen, weil ein bisschen bist du auch quasi genau, was du meinst, die Stimme, die gegen Windmühlen anschreit, in der Hoffnung, dass sie sich in eine andere Richtung drehen.
Wenn man das, und es ist auch immer so, ich meine, ich verstehe, dass zum Beispiel gerade hier bei Fridays for Future oder sowas, ne, wenn Teenager haben so gut wie keine politische Macht. Sie können nicht wählen, sie können haben wenig Einkommen, bis gar kein und so. Und dann quasi das, was bleibt denen anderes übrig, außer ihrer Stimme Gehör zu verschaffen, in zum Beispiel sozialen Medien und sowas. Das ist ein total gutes Argument. Auf der anderen Seite ist es halt aber auch super nervig wieder gleichzeitig, oftmals sehr selbstverliebt und sehr top-down von oben herab. Diese moralische Imperativ, schaut mich an, ich hab's begriffen. Natürlich, deswegen, man kann beide Seiten immer vollkommen strommannen, was aber nichts daran ändert, dass man das Gefühl hat, okay, dann machen die das und was bringt das? Ist das überhaupt, also zum Beispiel dieses, wenn ich das immer lese mit ein Zeichen setzen für und dies und das, dann denke ich, okay, jetzt haben wir ein Zeichen gesetzt. Und weiter? So, und das Thema hatten wir auch schon tausendmal. Es reicht das? Es ist natürlich auch leicht zu sagen, und deswegen mache ich gar nichts. Ist es dann nicht besser, wenigstens ein Zeichen zu setzen? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so eine totale Unmut, dass man das Gefühl hat, dass die Sache so zerfuckt ist. Spätestens mit dem ganzen Klimashit und was weiß ich, da Faschismus, da vollkommen Identitätspolitik, da irgendwie Global Warming, dieses. Es gibt so viel, alles brennt. Und du hast quasi nicht mal, du hast die Attrappe eines Feuerlöschers in der Hand. So das ist das Gefühl. Und deswegen denkst du, I don't know. Und dann geht es auch noch, wenn dann noch sowas ins Spiel kommt, wie zum Beispiel halt psychische Gesundheit. Ne, wenn du meintest irgendwie dieses, wo wir schon bei Sinn sind, überhaupt, da schließt sich auch lustigerweise der Kreis zu Disco Elysium, dem Spiel, was ich jetzt vor ein paar Tagen durchgespielt habe, was du schon vorher gut gespielt hast. Wo quasi die allererste Frage ist, du hast nur so einen dunklen Bildschirm und dieses, dass sich deine inneren Gehirnregionen wollen dich dazu überreden, gar nicht erst wach zu werden. So dieses, willst du was aufstehen, den ganzen Kram machen und bla. Und das Gefühl, dass es so, also wenn du halt in so einer Depression oder so drin bist, überhaupt aufzustehen und zu denken, ja, ich guck mir das an, es ist einfach so ein Mühsal irgendwie, so ein mühsames Ding.
Ich mochte tatsächlich das Bild mit dem Lagerfeuer für den Sinn. Ich finde, das passt eigentlich auch ganz gut da rein, weil wenn du neben einem Lagerfeuer sitzt und es sich wärmt, fühlt es sich erstmal gut an. Es gibt dir ein Gefühl von, sag ich jetzt mal im klassischen Szenario, Zuhause und vielleicht Familie, von Geborgenheit. Ne? Und deshalb ist es dieses unglaublich viel verwendete und sehr breit nutzbare Sinnbild für alles Mögliche. Denn wahrscheinlich für Gemeinschaft und Gesellschaft im Allgemeinen ist das Lagerfeuer, was man sich früher rum verwandelt hat. Und ich glaube, Petersen hätte dann gesagt, dass dann irgendwie das Chaos quasi in der Dunkelheit da draußen auf einen warten würde. Oder sowas Idee in der Richtung. Oder das ist die jungsche Idee, ich habe keine Ahnung.
Also oft,
wo das genau herkommt, genau. Also es ist halt ein richtig schönes Sinnbild. Und dann ist aber die Frage, wie man quasi zu diesem Feuer steht, was es für einen symbolisiert und wie man es einschätzt. Und ich glaube, der Unterschied zwischen jemandem, der dann den Sinn darin sehen kann, sich zum Beispiel eben mit einem Plakat auf eine Kreuzung zu setzen, um irgendwo für Klimagerechtigkeit zu demonstrieren, oder jemanden, der sagt, ich ziehe mich ins Private zurück, weil ich nicht glaube, dass sich irgendetwas ändern kann und ich möglicherweise sogar noch mehr Schaden mache und ich in jedem Fall mich selbst damit kaputt mache, ohne dass es irgendwo hinführt, ist, glaube ich, eine Frage wirklich der grundlegenden persönlichen Disposition, der persönlichen Eigenschaften, mit denen man dieses entfernte Feuer betrachtet. Ist es so, siehst du vielleicht ein kleines glimmendes Feuer, was du retten möchtest, wo du hinrennst und sagst, wenn ich das alleine lasse, dann wird das Feuer ausgehen, wir werden alle sterben, aber ich kann das noch irgendwo ändern, ich kann hinlaufen und dafür sorgen, dass es quasi wieder wächst. Das betrachtet das Feuer als eine ganz andere Art. Hoffnungsvoll. Du kannst das Feuer als etwas absolut Bedrohliches betrachten, einen schlimmer Ort, wo, wenn du zu nahe kommst, verbrennst du dich, wo man vielleicht richtig froh ist, diese Distanz zu haben. Zu sagen, es ist noch da, ich habe noch die Wärme, ich weiß, dass ich es brauche, aber wenn ich zu nah rankomme, dann werde ich mich quasi irgendwo einer Gefahr aussetzen und Kontrolle irgendwo verlieren, weil Feuer ist ja dieses durchaus auch schwer zu meisternde Element, mit dem man sich irgendwo umgibt.
Bist und du jetzt in dem Sinnbild oder also quasi, weil unsere Idee war ja quasi, dass Feuer für diesen Sinn jetzt steht.
Mit genau, und auch mit der Distanz, zwischen bis jetzt, ganz nah dran.
Genau, was wäre das Äquivalent, also was würde symbolisieren, zu nah am Feuer zu sein in diesem Beispiel, das habe ich gerade nicht begriffen.
Meine Idee ist, ich glaube, dass ich einfach dieses Bild genommen habe von dem Lagerfeuer und zu gucken, wie sehr kann man das eigentlich ausschlachten für die Position des Menschen in der Gesellschaft und wie er quasi das sieht. Und ich denke gerade daran, wenn man wirklich wieder zurückgeht zu diesem alten Bild der ganz kleinen Kernfamilie, der Kerngemeinschaft, ne, du bist direkt am Lagerfeuer. Ne? Das heißt natürlich auch, dass du mehr oder weniger gefangen bist. Du bist sehr gut sichtbar. Das ist vielleicht, ist es so, dass jede Familie sein eigenes kleines Lagerfeuer ist. Wenn du dich da rausstiehlst und dich nicht um das Kind kümmert, was es in dem Moment braucht, dann heißt es nicht, dass in einer modernen Gesellschaft das Kind sterben wird, aber du wirst vielleicht deine Partnerin, deinen Partner als Alleinerziehenden da zurücklassen. Du wirst dem Kind denkbar massiven psychologischen Schaden zufügen irgendwo. Du wirst von außen gesehen eine Menge Ärger dafür kriegen und sei es, dass du irgendwo zumindest ein Stigma irgendwo weg hast. Und natürlich noch krasser, wenn du halt mit einer Gruppe von 20 Leuten, die alle mit dir verwandt sind, irgendwo rumziehst. Du kannst nicht einfach sagen, ich habe keinen Bock. Ich ziehe mich raus und ich komme konsequenzfrei raus. Das ist ein bisschen quasi verschiedene Sichtweisen auf die Anonymität der Gesellschaft. Wenn wir das quasi als Grundlage von Sinn erstmal nehmen, diesen einen Aspekt davon, dann hast du das wärmende Feuer der Kernfamilie, der Kleinstgruppe, als den Ort der Hoffnung, den Ort, den es zu retten gilt, den man dich nicht wohlfühlen wird, und gleichzeitig der Ort, der dich einsperrt, fängt und dafür sorgt, dass du dich nicht verstecken kannst.
Also sowas wie Tradition und Struktur, so gesehen. Ja, also das, um auf Konkreteres zu kommen, wäre das ja quasi so die Idee, wie findest du Sinn im Leben? Jetzt mal ganz grob gesagt, mach Dinge, die alle anderen auch machen, weil das ist quasi der vorgefertigte Weg. Mit halt, ne, also wie es.
Weil sie dir auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht.
Genau, es gibt halt die ganzen Mechanismen da drin, Belohnungsmechanismen und sonst was. Und natürlich, wenn du dann halt dich da aber nicht zu Hause fühlst, dann wird aus dem Sicherheitsgefühl, ne, die Decke, die dich umschmeichelt, wird auch schnell irgendwas, wo du dich nicht drin bewegen kannst. Wo du irgendwie. Und das ist halt, glaube ich, dieses Ding, das die Gefahr des Hinterfragens, das meinte ich vorhin mit dieser postmodernen Dekonstruktion, dass man sich damit auch original einfach mal den Teppich unter den Füßen wegzieht, permanent. Und dass das aber auch Sinn der Sache ist. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, das heißt nur, dass es nicht ungefährlich ist, weil es zum Beispiel auch, anderes, extremeres Beispiel, wenn du in einer Ideologie groß wirst, so was wie eine Sekte oder unter irgendwie, was weiß ich, Redneck-Faschisten oder sowas, ne? Also quasi angenommen, du wirst irgendwo groß und da gibt es dann gewisse Werte, gewisse Strukturen und ab einem gewissen Alter merkst du, Moment.
Wait a minute.
Genau, eigentlich will ich das gar nicht sein. So wie wir das zum Beispiel mit diesem ganzen übertriebenen Konsum und so haben, dass wir immer das Gefühl haben, ja, natürlich sind gewisse Aspekte davon cool. Und es ist auch immer so leicht zu sagen, während wir jetzt hier mit toller Technologie einen Podcast aufnehmen, über Sachen dann zu kritisieren, dass das so ein bisschen Dingens ist, quasi, wie sagt man?
Bigot?
Genau. Aber das finde ich ist auch wieder so ein Totschlagargument, dass man sagt, so, wenn du Teil eines Systems bist, darfst du das System nicht kritisieren oder quasi Aspekte des Systems etwas in höherer Auflösung betrachten, was halte ich für gut, was nicht und so. Das ist auch immer so ein Totschlagargument halt, ne? So wie, ja, du magst es nicht, dann geh weg. Ja, verstehe ich, aber wäre es nicht cool, wenn man andere Sachen.
Das Ding ist, wenn du irgendwo ich habe mal vor kurzem den schönen Begriff gehört mit der Architecture of Choice, Wahlarchitektur im weitesten Sinne. Dass dieses, ja, du redest darüber, aber bist du gleichzeitig irgendwo da drin. Ich glaube, wir sollten da unsere eigene Fähigkeit, uns zu entscheiden, nicht überschätzen. Dieses, ja, du kannst dich theoretisch jederzeit umbringen. Ja, du kannst theoretisch jederzeit einfach so lange gehen, bis du in einem anderen Land bist, sofern dich die Grenzposten nicht irgendwo aufhalten. Aber wie nah ist das wirklich an der Lebensrealität von dem, wie Menschen agieren? Mhm. Ich meine das wirklich in der Idee von freier Wille, gut. Vielleicht nicht in all den Bereichen, wo wir glauben, dass wir ihn eigentlich immer hätten. Also wo wir philosophisch davon ausgehen, aber wo ich sehr skeptisch bin, ob das in irgendeiner Praxis relevant ist. Wo du wohnst auf dem Land, du hast da irgendwie ein Haus geerbt, wo, keine Ahnung, und dann kein Auto zu haben. Natürlich ist es super, sich dafür einzusetzen, dass du mehr ÖPNV hast und viel Fahrrad zu fahren, aber du brauchst es schlicht und ergreifend einfach. Und dann kannst du dich trotzdem Ökologie irgendwo unterhalten. Und dann zu sagen, ja, aber du fährst dieses Auto, deswegen musst du jetzt irgendwie, ne? Oder du bist komplett gegen Fliegen, kommst aber, was du vielleicht auch nicht kannst, irgendwo aus einer Immigrantenfamilie und du hast Familie, die nur mit dem Flugzeug erreichbar ist. Dann zu sagen, du darfst nicht mehr fliegen, weil du gleichzeitig sagst, wir sollten diese Verhältnisse ändern. Das ist einfach ein Argument, was wirklich von dem Menschen erwartet, dass er perfekt frei wäre. Und wenn das so wäre, hätten wir all die Probleme nicht, die wir haben. Also meiner Meinung nach, da würde ich sagen, lass den Mensch Mensch sein, in dem gelegentlichen Bedürfnis einfach in den Strukturen, die ihm gegeben sind, durch Zufall, durch Wahl, durch Emotionen, was auch immer es ist, agieren zu können und auch zu dürfen und trotzdem sich die Welt anschauen zu dürfen. Yeah. Weil dieses Bigotte-Ding, das ist dieses unendliche Schwarz-Weiß-Ding, dass du nur, wenn du wirklich wenn du rein bist, darfst du reden.
Ja, aber das ist wer, ne?
Purity, ne?
Aber der Werfer den ersten Stein, das ist ja so ein bisschen dieses Ding halt, ne?
Ja.
Oder dieses...
Ich würde sagen, wir sind aus Steinen gemacht im weitesten Sinne, ne?
Aber was, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Ja.
Oder sowas. Oder auch irgendwie hier, ne, bevor du quasi den kleinen
Holz... Lauf erstmal in meinen Schuhen. Sowas.
Einmal das, aber auch die Holzsplitter in dem Auge des anderen und bla bla bla. Der ganze Kram, das zielt ja auch so vieles ab. Und ich finde, das ist auch immer interessant, das so zu hören und auch mit zu bedenken. Und das stimmt definitiv. Es kann niemand, du darfst nicht erst Sachen kritisieren, wenn du perfekt bist. Aber gleichzeitig verstehe ich das auch so, dass du halt irgendwie, wie du meinst, dass man auch die Menschlichkeit der anderen nicht vergisst halt irgendwie. Also wenn man weiß, wie schwer es manchmal ist, den Arsch hochzukriegen für irgendwas, für einfach aufzustehen und zu frühstücken oder so. Mhm. Und dann, dass man manchmal von anderen Leuten, von Systemen, na, ich habe auch keine Ahnung. Also mittendrin ist mir gerade der Treibstoff ausgegangen für den Gedanken.
Also. Ja. Man kann nicht wirklich anders als von den eigenen Gesichtspunkten auf die Welt schauen, die sind natürlich immer sehr
subjektiv.
Sehr selektiv, sehr subjektiv und sehr begrenzt. Hm. Aber das gilt für wirklich jeden. Es gibt keinen universellen Standpunkt, von dem man aus die Dinge betrachten könnte.
Nee.
Und es gibt keine Möglichkeit, perfekt zu leben, weil wir einfach auf Straßen fahren.
Ja.
Weil wir tausend Sachen haben. Und ein gutes Beispiel, was ich hatte, so schön auch diese Idee von der Jäger- und Sammlergesellschaft früher war und so viele schöne Aspekte, die er auch hat, darf man nicht vergessen, dass die wahrscheinlich um die 50%, 40% geschätzte Kindsmordraten hatten. Weil warum sind die alle so gesund und kommen so gut zurecht? Weil du Kinder, die es nicht schaffen, definitiv nicht durchfüttern kannst in den Szenarien.
Ja.
Das heißt, all die Leute, die quasi wirklich, wirklich Schwierigkeiten haben, zurechtzukommen, zumindest in unseren modernen Industriestaaten, haben da eine andere Art von Grundlage, erstmal sein zu dürfen. Manchmal habe ich ein bisschen das Gefühl, dass wir haben keine richtige Existenznot. Also wir haben absolute Nöte, richtig große existenzielle Sorgen, aber wenn es um die bloße verhungerst du, verdurst du, hast du keine Obdachexistenz geht, ist es zumindest so, dass wir auf Mitteleuropa geschaut relativ okay existieren. Wir haben ganz gute Netze, die alle auf ihre eigene Weise furchtbar sind, aber es ist definitiv was anderes, als überhaupt keine zu haben.
Hm.
Und im gewissen Sinn ist es so, okay, du kannst notfalls als arbeitsloser Hartz-IV-Kiffer existieren. Was jetzt? Das müsste doch eigentlich reichen. Wenn es nur die Bedürfnisse wären, sind die erfüllt. Aber du hast halt eben viel mehr Bedürfnisse, deswegen auch diese Pyramide, als nur Essen und Schlafen. Ich glaube, wo man noch drauf hin sollte, ist diese Frage von, gibt es irgendeinen Punkt, wo man wirklich sagen kann, hier ist eine echte Grundlage für Sinn? Weil trotz aller Bedürfnispyramidität, die wir hier aufgebaut haben, gibt es eben Leute, die sich umbringen.
Pyramidität ist ein schönes Wort.
Finde ich auch. Ne? Es gibt Leute, die sagen, ja gut, mein Grundbedürfnis nach, ne, was auch immer es ist, ist kleiner, als das, mich jetzt umzubringen.
Hm.
Das ist nicht alles, was es gibt. Oder es gibt Leute, die haben fast nichts und springen sofort in diese harte Spiritualität. Ne, die Sufis oder so oder sonst welche Fundamentalisten und Sektenangehörige aller Couleur, die alles aufgeben, um irgendeiner Art von Glaubenssystem zu folgen. Und da hatten wir ja mit diesem Camus-Zitat auch angefangen, von wegen, der einzige wichtige philosophische Gedanke ist es, das ist natürlich völlig falsch paraphrasiert, klar, aber irgendwie sich mit der Frage des Selbstmordes auseinanderzusetzen, hat ja auch, glaube ich, in demselben Sisyphus-Buch geschrieben, dass man sich im Endeffekt so vorstellen muss, du musst es eigentlich aushalten im Sturm. Immer wenn du irgendwo anpendelst, wenn du dich irgendwo dran festhältst, machst du eine Übersprunghandlung. Dann hältst du dich an einem Sinnkonstrukt fest, einer Sinnerzählung, die eigentlich keinen definitiven Halt so in der Welt trägt.
Ich glaube, der springende Punkt ist das Definitive, weil wer definiert was?
Mhm.
Nietzsche und Schopenhauer quasi, die beide auf die Idee gekommen sind, okay, alles irgendwie Quatsch, alles keinen Sinn, aber Kunst und Kultur, darin können wir die Erfüllung suchen.
Aber das haben die auch nur gesagt.
Das meine ich ja, ne? Im Endeffekt ist alles nur, was irgendwer mal gesagt hat. Und also speziell diese Idee, dass man in der Kunst eine gewisse Erfüllung finden kann. Also wenn man es vorsichtiger formuliert, bin ich an Bord. Eine gewisse Erfüllung, das ist auch eins der Sachen, wo ich halt irgendwie mit das meiste generiere, was mich am Laufen hält, ist halt das Kreative. Ich kann dir aber auch nicht sagen, warum. So. Und deswegen kann ich das nicht zu irgendeinem wirklichen Sinn quasi. Also es wäre, ich würde es verlogen finden, zu sagen, und deshalb ist das der Sinn. Der Sinn der Spezies ist, das und das zu schaffen.
Aber es ist legitim zu behaupten, dass man anerkennen sollte, dass es dein Sinn ist. Und dass man dir das nicht wegnehmen oder wegdiskutieren kann.
Also man kann, es ist sehr interessant darüber zu diskutieren, aber das ist halt so, bei mir ist, glaube ich, noch nichts da rangekommen, was diesen Stellenwert einnehmen könnte. Und das ist manchmal ganz simpel. Ist auch die Frage, ne, wenn man meint, was wir vorhin hatten, dieses Betrachten von, soll ich mich umbringen oder nicht, dieses Camus-Ding oder ja, meine Bedürfnisse und bla. Das klingt ja immer so, als wäre das total die rationale Entscheidung, dass so ein rational aufgeklärter, bombenfester Geist schaut sich die Lage, wie sind die Würfel gefallen und daraufhin entscheiden
wir. Facts don't care about your feelings. Ich kann mir das alles logisch perfekt herleiten.
Genau, und es stimmt, dass Fakten das nicht sind, aber was wird, also im Sinne von, was definieren wir als Fakten und Emotionen, Impulse, ne, irgendwie Tagesform. Irgendwie, ne, angenommen, du hast irgendwie 3 Tage richtig graues Matschwetter und kriegst dann auch irgendwie irgendeinen Brief von irgendeiner Behörde, die irgendwas von dir wollen. Und schon ist alles ganz, ganz anders. Mhm. Schon finde ich eben viel mehr Gründe, warum es mich nicht geben sollte, als irgendwie an einem Tag, wo man denkt, ah, oh, geil, wir fahren nachher an den See oder was weiß ich was. Ne, irgendwie. Und oder auch, wie viel Trauma man in sich trägt. Irgendwie Leute, die irgendwie PTSD und so ein Kram haben oder halt wirklich starke Depressionen oder wo einfach deren Realitätswelt einfach was anderes ist. Und deswegen ist es immer so leicht zu argumentieren aus so einer gewissen Härte heraus. Oder auch zum Beispiel als jemand, der nicht zu Süchten neigt. Es ist total leicht zu sagen, ja, sag doch einfach nein.
Ne? Ja, so, was soll das? Ich sage nein, warum sagst du nicht nein?
Genau,
ich
verstehe das nicht. Das ist dann manchmal irgendwie so ignorant, weil ich, im Kern musst du das ein bisschen so kommunizieren, um überhaupt die Möglichkeit anzubieten, dass man nein sagen kann eventuell. Mhm. Und weil es ist ja dieser andere Autopilot, ne? Wenn man quasi nicht nur seine Stärken, also du kannst deine Stärken zu absoluten Werten deklarieren, die alle haben müssten, sonst sind sie Untermenschen. Du kannst aber auch genauso gut deine Schwächen zur absoluten Herrscher deklarieren und sagen, ich kann da nichts für. Hm. Ne? Was weiß ich, das ist so astrologiemäßig. Ja, sorry, dass ich gerade angezündet habe, aber ich bin halt Löwe und die sind so in der Art halt. Ne? Und
gleichzeitig kann einen dieses Astrologiekram dafür bringen, dass Leute sagen, oh, heute ist der Tag, wo es gut funktioniert und dann plötzlich können sie so eine Art von Arschtritt kriegen aus diesem faken System heraus. Ja. Die dazu bringt, was zu machen im Leben.
Und das ist die Sache, ist es dann noch fake? So, also im Sinne von, die Fakten wahrscheinlich, aber...
Ich glaube, ne, es gibt genug Leute, die wirklich Religion verteidigen und vertreten und auch sagen, sie sind religiös, ohne vielleicht an Gott zu glauben, weil sie aber der Überzeugung sind, dass Glaubenssystem X so wichtig ist für die sinnstiftende Grundlage einer Gesellschaft, dass sie das nicht aufgeben werden, auch wenn sie vielleicht nicht an alles glauben, was da drin steckt. Ich glaube, das gibt es ziemlich oft.
Ja, und das ist auch insofern nachvollziehbar. Es ist halt immer eine Frage, was ist jetzt irgendwie eine bewusste Selbstverblendung? Mhm. Und was ist quasi strategische Ignoranz? Und was ist, dass man einfach sagt, ja, weiß ich auch nicht, aber ich nehme einfach das Positive aus dem System mit und versuche das Negative zu ignorieren? Das ist halt die Frage, wie negativ muss das Negative sein, bis du es nicht mehr ignorieren kannst? Ich meine, wenn jetzt alle Priester irgendwie auf Kindern rumspringen, I don't know, man. So, aber halt, das ist halt immer so ein Ding mit diesem Pick-and-Choose-Kram. Halt,
ja, kurze Tangente dazu, das habe ich letztens gehört, ich wusste das nicht, dass der Skandal um den sexuellen Missbrauch durch die Boy Scouts in Amerika, durch die Pfadfinder da, ist wohl um den Faktor 10 größer von den Zahlen her als der katholischen Kirche.
Wow.
Das ist was? So, was?
Faktor 10?
Um den Dreh, ich bin mir nicht echt sicher, aber auf jeden Fall ist es definitiv mehr Boy Scout-Vergewaltigungen von Kindern als von katholischen Priestern. Mein Stand jetzt. Ich kann mich irren. Die Dunkelziffern sind in beiden Fällen wahrscheinlich ziemlich groß.
Ja.
Aber sorry, weil du hast dieses, diese Religiösen schon wieder. Die habe ich mir immer schon. Und dann hast du halt die Pfadfinder und merkst, goddammit, ist es nur einfach ein System, in dem pädophil veranlagte Männer irgendwie alleine mit Kindern übernachten können. Und dann suchen sie sich das. God fucking damn it.
Das macht irgendwie, ne? Man hat schon so wenig Vertrauen in die Welt.
Und wie viele Leute haben diese Anstecker, diese Pins von den Pfadfindern? Boah, was ist der Sinn deines Lebens? Ich will das Knotenabzeichen noch haben. Ne? Ich will das Abzeichen fürs Lagerfeuer machen haben. Und das ist der Sinn, den du verfolgst im Leben. Und auf dem Weg dahin wirst du einfach von einem Campführer missbraucht. Das ist... Goddammit. Und wie viele Leute schützen dann trotzdem später noch die Boy Scouts oder werden selber Boy Scouts, weil der Sinn dahinter ihnen wichtig ist? Verwende diese Analogie jetzt bitte auf religiöses System oder politische Partei XY. Ja, das funktioniert genauso.
Alles, weil ne, das ist ja so, wie der katholische Glauben jetzt nicht explizit zum Kinderschänden da ist.
Das wäre krass, wenn das explizit da drin steht. Hey,
dieses South Park-Ding.
Ja, South Park-Ding.
Loveboat-Ding.
What? That's what we do.
Catholic Boat. Und das ist halt so dieses Ding irgendwie. I don't know, man. so überfordernd. Was macht man zum Beispiel auch, ich meine, das ist eine kleine Tangente, aber zum Beispiel der Unterschied zwischen Pädophilen und Päderasten. So angenommen, du hast halt irgendwie, weil, was ich vorhin meinte, mit sowas wie Motivation und Triebe oder sonst was. Und ich glaube mal nicht, dass die meisten Pädophilen das gut finden, dass die diese Veranlagung haben halt irgendwie. Ne, aber natürlich ist es vollkommen unzumutbar, die auszuleben.
Genau, aber diese Unterscheidung zwischen pädosexuell, glaube ich, und Pädophilie, also zwischen der Veranlagung und des Ausführens, großer Unterschied.
Genau. Und dann im Sinne von, wo ist da der Sinn in der Natur halt irgendwie? Im Sinne von, also ist halt auch immer so ein Argument, was jetzt nicht unbedingt alles trumpft, ne, mit das ist natürlich, das ist nicht natürlich, aber wo ist der Sinn? Ja, da sind wir. Wo ist der Sinn da drin, dass es das gibt? So, und dann, das ist wieder so ein Ding, dass man merkt, ja, Sachen haben wahrscheinlich keinen Sinn, sondern Sachen sind einfach und der lebt damit so. Wow.
Das ist interessant. Was ist wahrscheinlich, wenn du halt irgendwie wirklich was richtig, richtig Schlimmes tust, sei es jetzt, dass du tatsächlich ein Kind irgendwo missbrauchst oder du einen Mord begehst, Bücher verbrennst.
Der Sonnenschein-Podcast,
ganz genau. Wenn man irgendwas offensichtlich 7 todsündig Schlimmes machst, da gibt es, finde ich, 2 Bilder im Kopf, die man zu Menschen hat, die so etwas tun. Nämlich das eine ist das absoluten Nihilisten, des typischen Killer-Clowns, Joker aus den Batman-Dingern. Ich glaube an gar nichts, ich kann es machen, weil was soll's. Ne? Interessanterweise ein Bild, was sehr anziehend ist für viele jugendliche Rebellen irgendwo. Dieses ich glaube an gar nichts und das befreit. Aber interessanterweise wird aus dieser Befreiung wieder so eine Art von Handlungsimpuls rausgenommen, der eigentlich keine Grundlage für irgendwas hat. Und dann haben wir aber auch wieder Menschen, die das Schlimmste tun, was man sich vorstellen kann, weil es Überzeugungstäter sind. Mhm. Weil sie irgendeine Ideologie beschützen müssen. Man denke an
Heiligen Krieg oder so.
Ehrenmorde zum Beispiel. Oder ne, sowas in der Richtung. Das ist ja, ich glaube nicht, dass irgendein Vater gerne, also nicht irgendeiner, die Welt ist groß und merkwürdig, aber die Mehrheit der Leute, die wirklich geplante Morde in der Familie irgendwo ausführen, werden das wahrscheinlich selten tun, weil sie da unbedingt so viel Spaß dran haben, sondern weil sie glauben, dass das, was sie dadurch schützen und bewahren und verteidigen, in irgendeiner Form größer und wichtiger ist. Weil sie dem mehr Relevanz und in gewisser Weise dadurch natürlich auch, weil Relevanz, wie wichtig ist etwas, hat, glaube ich, viel mit dem Sinn dahinter irgendwo auch zu tun, den wir dem geben. Und das ist so krass, dass beide Elemente von Nullsinn bis zu maximaler alles andere trumpfender Sinn kann als Grundlage für absolut destruktives Verhalten herleiten.
Deswegen ist mehr Sinn nicht unbedingt besser. Das ist eine interessante Beobachtung auf jeden Fall. Und dieses, du bist entweder so koordinatenlos, wie so ein losgelassener Feuerwehrschlauch, der einfach überall oder wie auch immer das Gegenteil davon ist, also dann mit diesem zu viel Sinn halt irgendwie, dass du da, ja, dieses Indoktrinierte.
Ja.
Ne, wenn dir irgendwie immer erzählt wird, nein, irgendwie alle Leute, die irgendwie deren, was weiß ich, Nippel größer sind als ein 5-Mark-Stück, müssen dran glauben und das ist jetzt unsere heilige Pflicht. So eine Nipple-based Race War wie bei Rick und Morty.
Ja.
Ja, das ist so das Ding, dass dieses System halt auch so leicht zu kidnappen ist. Und dann kommt dann sowas ins Spiel, wie zum Beispiel Werbung, gerade Woke-Brands und so ein Kram. Ne, diese, wieder die Idee, dass über diese Sinnsuche dir irgendein Shit verkauft wird und so.
Weißt du, wer den ökologischen Fußabdruck als erster als Konzept in die Welt gebracht hat?
Nee.
BP.
Really?
Wusste ich auch nicht. Bis sogar mal so, what?
Hä? Aber warum? Also
die Idee war halt, dass BP gesagt hat, es war eine riesengroße, unglaublich teure finanzierte Werbekampagne, die geschaltet haben, um Leute halt, wir sind BP, wir sorgen dafür, dass ihr daran denkt, wie ihr euer Verhalten ändern könnt. Aber haben sie weniger darüber nachgedacht, dass BP sein Verhalten ändern müsste. Shifting the blame on a global scale, würde ich sagen. Also unglaublich faszinierend tatsächlich, dass der Begriff von einer PR-Firma entwickelt worden ist für eine Werbekampagne, Marketing-PR-Kampagne von BP in den frühen 2000ern.
Vielleicht ist das so wie der Klassenclown, der sich selbst erniedrigt, damit er nicht erniedrigt wird, sodass sie wissen, wir sind absolute Verbrecher. Früher oder später fällt das den Leuten auf. Lass uns lieber mal irgendwie vor die Erzählung gehen, um da noch ein bisschen Einfluss drauf zu haben.
Das Ding ist, wenn alle fordern, dass jeder einzelne Plastikstrohhalm verwendet, dann ist der Mensch hat ein relativ begrenztes Energiepotenzial. Ne? Dann ist es gleichzeitig wahrscheinlich etwas schwieriger zu fordern, dass einfach eine Firma komplett zerschlagen wird. Sowas in der Richtung. Was ich ein bisschen zu einfach finde, weil unsere Gesellschaft ist so sehr abhängig von fossilen Brennstoffen, dass einfach zu sagen, dass die Firma, die das fördert, ist allein an allem schuld. Und auch bei aller Verantwortung macht für mich wenig Sinn, weil da stecken wir schon gesamtgesellschaftlich drin.
Auf jeden Fall. Auch zerschlag eine, kommt die nächste.
Genau, aber es ist trotzdem faszinierend, wie sehr das verbreitet ist. Deswegen, du hast sowohl quasi halt eben diese Woke-Brands, das jetzt eben, hatten wir, glaube ich, im letzten Wachstum-Podcast auch, dass jetzt H&M sagt, hier, wir haben recycelte Geschichten, oder BP sagt, wir sind bald klimaneutral durch irgendwelche Klima-Offsets. Was im Endeffekt ganz viel auch Window-Dressing ist, weil das nicht so funktioniert, dass du einfach überall kleine Bäume pflanzen kannst, die dann plötzlich ganz, ganz viel CO2 aufbauen. Noch besser ist, du kriegst CO2-Offsets, also ja, gut, ich habe jetzt, ne, ich verbrauche zwar CO2, kipp das rum, aber dafür an anderer Stelle wird es eingespart. Und das sind dann Zertifikate dafür, dass ein Wald nicht gefällt wird. Das ist komplett gaga. Das ist verrückt.
Ich habe jetzt auf Instagram Werbung gekriegt im Sinne von macht die Welt besser. Ich glaube, da steht sogar rettet die Welt und dann gibt es irgendwie drei verschiedene Joghurtsorten.
Ja.
Und wo man denkt, durch Konsum dieses Freikaufen schon dieses Appellieren an den Sinn, das ist so zynisch. Mich macht das so wütend, dass ich schon fast gar keine Reaktion mehr habe.
Das ist wirklich, du siehst nur noch ein kleines Glimmern von einem Lagerfeuer in der Entfernung, weil du so weit weg bist, wie dein Kaufen von, was auch in Werbung, ein Otto-Katalog, Online-Werbung, es ist nicht egal, was du, wo du kaufst. Und dann ein Kind, was sein Otto-Paket hat, weil die irgendwo Klima-Offsets für den Transport oder irgend so einen Kram machen, aber es geht trotzdem darum, dass du kaufen sollst. Das ist so mega frustrierend und absurd. Am Ende hast du das Gefühl, dass das Lagerfeuer der Familie da hinten eigentlich nur noch irgend so ein böser Business-Dämon ist, der sein Irrlicht da irgendwo drin hält, um dich dann aufzuessen, so Anglerfischmäßig.
Und also wir sind ja jetzt auch nicht unbedingt so gegen Konsum als solches, ne? Also wir sind jetzt nicht diese.
Wir sind immer pro menschliche Schwächen, wir sind alle gleich bescheuert in der Beziehung. Ja,
also es ist eine wichtige, also quasi, also dieses Entsetzen, also das ist wirklich, glaube ich, teilweise Entsetzen, mit dem man der Welt gegenübersteht, dass man immer wieder denkt, really, das? Es kommt immer wieder was dich irgendwie so von einer komischen Seite erwischt, wo du denkst, das ist jetzt tatsächlich das Ding, okay. Und das häuft sich so. Und ich glaube wahrscheinlich auch mit der Hysterie der Online-Kommunikation, diese totale Fragmentierung, diese Polarisierung, dieses Aufgehetze, das ist, ich weiß auch nicht, das ist ein schwer, ich meine, jetzt gerade, wo ich diesen Satz mitten beim Aussprechen bin, gucke ich jetzt einfach auf so ein total großes, schönes Feld.
Aber das Feld ist nicht das, was deine Gedanken dominiert.
Ja, das ist
und
das
Ding. Unsere gedankliche Innenwelt, ne, quasi, die Narrative, die Erzählung, das sind die, in denen, ne, wenn es keinen echten Sinn gibt, dann gibt es ihn aber doch auf jeden Fall in uns Menschen.
Ja.
Als Struktur, in irgendeiner Art und Weise.
Genau, das ist auch das Realitätsbild, in dem man sich bewegt.
Ja.
Deswegen ist es manchmal auch so ein Fluch, sich mit so vielen Sachen auseinanderzusetzen, weil je mehr du weißt, desto mehr macht dich wahnsinnig. Und deswegen ist diese Idee des Rückzugs ganz nah an das Lagerfeuer, auf eigene Family, auf eigenen Kram und zu denken, ja, Konsum, Global Warming, ja, ihr macht das schon, ich habe irgendwen gewählt, ich versuche mein Kreuz an der richtigen Stelle zu setzen und die Fucker können das ruhig betreiben und lass mich in Ruhe.
Ja, statt zu sagen, okay, ich kann das große Lagerfeuer der Gesellschaft nicht mehr retten, ich zünde einfach mein eigenes kleines an.
Und das ist halt gleichzeitig nachvollziehbar und wahrscheinlich ist das auf Kunst und Kultur gehen auch nicht groß was anderes. Auf der anderen Seite hat das aber auch immer ein bisschen was wie von kleinen Kindern von Bänken vertrieben zu werden. Das Gefühl, dass du eigentlich klein beigegeben hast.
Und zwar nicht gegenüber irgendeinem großen, bösen Menschen oder gegenüber jemandem, der echt einen guten Grund hatte, sondern gegenüber einfach einer eineinhalbjährigen, die einfach was hat. Keine Ahnung von der Welt und deswegen definitiv mehr Durchhaltevermögen als du.
Dass man denkt, ja, okay, ja, dann setzt du dich halt hier hin, ist okay. Aber ich bin trotzdem sauer. Ja, na, ich weiß auch nicht.
Ich glaube, ein ganz großes Ding, was viele Menschen, also ich meine, Teenager hatten immer schon Sinnschwierigkeiten und sowas. Aber
ich bin fucking 40.
Genau.
Aber
was ich meine, ist diese Diskrepanz zwischen der Art, wie wir über die Welt reden, in Disney-Filmen und all sowas, und in der Art, wie die Welt dann doch immer wieder funktioniert, in Wahlentscheidungen, in diesem immer wieder kommenden Gefühl von irgendjemand, den du für gut gehalten hast, ist scheiße. Ja, sowas in der Richtung, dass wirklich, das ist sehr schwer ist zu sagen, jupp, dieses Lagerfeuer ist es wert, am Leben zu werden, sondern vielleicht müssen wir alle kollektiv draufpinkeln. Das ist dann dieser nihilistische Destruktionsgedanke irgendwo. Dieses, also auch in vielen Protestgedanken, die gerade auch in allen möglichen Bewegungen drin sind, ist ja, es macht keinen Sinn, mit Mörtel und Speichel und neuer Farbe irgendwo das sinkende Schiff noch irgendwie über Wasser zu halten. wir müssen einfach uns irgendwie auf die nächste Insel retten und da ein neues Schiff bauen oder vielleicht diese ganze Wasserfahrt lassen und uns irgendwie anders über unsere Existenz Gedanken machen. Oder wo auch immer meine bescheuerte Metapher mich gerade hinführen wollte. Aber genau, ne, wenn wir uns so weit entfernt, entfremdet fühlen vom Sinn und von Zusammenhalten, wie was auch immer zusammenhält, dass man vielleicht denkt, es wäre besser, ein neues Feuer anzuzünden.
Ja. Das Ding ist auch, dass irgendwie diese Position des Nihilisten, des irgendwie, ja, mich kann gar nichts mehr erschüttern, bla, das ist aber auch ein Status des Non-Kommunikativen. Das ist so, und quasi da erfriert die Seele so ein bisschen, wenn man das mal sehr blumig formulieren möchte. Ne, weil wenn du dann irgendwie quasi zu nichts mehr eine Konnektivität fühlst, dann bist du ja eigentlich auch nicht wirklich da. Und das ist das Ding, dass man ja so ein großes Bedürfnis nach Resonanz, Liebe, Wärme, Zuneigung, Sinn und sowas hat. Du möchtest dein Gewicht in die Waagschale werfen und was Gutes tun und irgendwas, was sich, also quasi dieses tatsächlich eine Connection spüren mit Dingen. Und so gesehen ist ja meistens auch nur so, sich so hinter Zynismus zu verstecken und so, ist ja auch meistens eine Schutzfunktion, eine sehr gut nachvollziehbare, die ist mir auch nicht fremd, aber im Endeffekt irgendwie erfriert man dann hinter seinem Schild irgendwie. Deswegen, man ist ja auch ein soziales Wesen, egal wie misanthrop und introvertiert man ist, man möchte trotzdem irgendwie das Richtige tun, aber man findet es irgendwie nicht.
Es gibt so, beim Impro-Theater gibt es so diese Idee vom Blocken. Dass du halt quasi, wenn irgendwer dir einen Vorschlag macht, so als Bühnenidee, du sagst, hier, ich bin der Cowboy aus Kansas. Einer sagt, nein, du bist ein Malte und du spielst hier gerade Theater. Dann bringt das einmal einen Lacher
und beendet
durchaus das Spiel. Und es beendet das Spiel. Aber es ist auch ganz klar, ein Machtzug quasi, du sagst nein, Punkt, gibst aber nichts Neues da rein. Und auch wenn das Nein dann sehr begründet ist, ist es trotzdem so, dass es eine Art von, genau wie du sagst, es beendet das Spiel. Das heißt, der zynische, nihilistische Ich-tue-nichts-mehr-Rückzug ist eine absolute Schutzfunktion, die auch funktioniert, aber aus der eben nichts Neues mehr entsteht. Und ich glaube auch, dass auch die wenigsten Leute in der Lage sind, dauerhaft diese Position einzunehmen. Irgendwann findet sich irgendein auf etwas zuarbeiten, ein Hoffnungsgedanke, ein die Welt könnte auch X sein. Wie lange haben wir jetzt schon gehabt?
Achso, über 50 Minuten. Also wir waren quasi auf dem Endspurt. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann wir rausgegangen sind, aber also erstmal hallo, uns ist gerade mittendrin der Akku alle gegangen. Es hat sich herausgestellt, dass man den Qualitätsbatterien von Teddy für 1 Euro nicht vertrauen kann. Die haben weniger Haare auf der Brust als die anderen.
Ich schreibe den Leserbrief. Also.
Leser?
Ja, ich schreibe an die Marktzeitung von Teddy einen gepfefferten Leserbrief, dass die Batterien nicht lange gehalten haben.
Eine gepfefferte Epistel.
Ich hämmere das an die Kirchenpforten des nächsten Euroladens.
Genau, das ist dann sehr sinnstiftend. Wir wissen jetzt, weil es war nicht mehr richtig abzusehen, was, wo der jetzt alle gegangen ist. Wir haben irgendwas mit ein paar 50 Minuten gehabt, glaube ich. Aber wir haben noch irgendwie fleißig weitererzählt und Malte hatte gerade noch so einen coolen Moment gehabt. Und vielleicht kann man den jetzt so ganz artifiziell nochmal... Genau,
ich kann versuchen, nochmal hinzukommen. Also es ging halt irgendwie...
Darum, wir hatten die Verlockung, dass quasi, wo ich meine, dass man versteht, wenn sich Leute in ihren privaten Sinnsystemen irgendwie darauf reduzieren. Und daraufhin kam.
Genau, und dann kam halt die Idee, dass ich irgendwie immer noch eine romantische Vorstellung von Krankenhäusern, Irrenhäusern und auch von Gefängnissen irgendwo habe. Obwohl das natürlich überhaupt nicht stimmt. Natürlich darf man nicht Irrenhaus sagen, aber ich mag das Wort so gerne. Aber ich meine auch tatsächlich das, so dieses alte Thomas Mannsche Zauberberg-Ding, wo verwackelte, aber an sich noch bei sich seiende, leidende, ästhetische Gestalten irgendwo hocken, die an der Welt zerbrochen sind und jetzt den Rest ihrer Tage ohne jede Art von Zwang sich benehmen zu müssen, denn sie sind ja verrückt, fristen können. Das ist quasi der gesamte Plot von Veronika beschließt zu sterben, diesem Paulo Coelho-Buch. Was sehr schmonzig ist, aber auch genau das irgendwo haut. Und ich glaube da zwar intellektuell überhaupt nicht mehr dran, aber ich spüre trotzdem manchmal so diesen Wunsch einfach, ins fucking Kloster zu gehen oder so. Ich habe in keinster Weise, glaube ich, irgendwie an Gott in der Form, was es auch nur andersweise Sinn machen würde. Ne? Wenn die alle schwul wären und Party machen, würde ich sagen, es ist zumindest ein Leben. Weißt du, da ist irgendwas drin. Aber halt wirklich diese, ich glaube, Foucault hat das Heterotopie genannt. Oder zumindest kenne ich von da den Begriff. Also wirklich dieser völlig anderen Welt. Eine Welt, die komplett geschlossen ist. außenstehend irgendwo. Es geht halt
darum, auch, glaube ich, seine Verantwortung abzugeben, genau, und gesagt zu kriegen, was denn jetzt sinnvoll ist. Das ist halt eine Sekte, was du suchst
quasi. Im Endeffekt ist es ein bisschen, also natürlich ist es aus dem Rückzug irgendwo geboren und auch ein bisschen so, als würde... Es wäre auch, ich würde quasi dazu gezwungen sein, es wäre wirklich das Abgeben der Verantwortung dahingehend, dass sich die Gesellschaft entschieden hat, dass ich nicht mehr tragbar bin und deswegen jetzt mein Dasein fristen darf. Mhm. Sowas in der Richtung. Und das ist so, zum Beispiel dieser Gedanke, ich würde mich in einen Faustkampf verfangen und dann würde ich irgendwie aus Versehen jemanden, der es hoffentlich verdient hat, sagen wir mal, einen wilden Nazi totschlagen und dafür dann vor Gericht kommen und dann irgendwie müsste ich 3 Jahre ins Gefängnis oder so. Und ich denke mir, ach, wäre das entspannt. Das Merkwürdige ist, ich habe über ein Jahr im Krankenhaus gelegen.
Ich wollte gerade darauf kommen.
Ich habe das so eigentlich, ich weiß, dass das mega scheiße ist und alles kacke ist. Aber in der Phase, wo du um dein Leben kämpfst und Krebs hast und nicht weißt, ob du überlebst oder nicht, sinnmäßig, easy. Ja. Ich sag dir, psychologisch gesehen eine der sichereren Phasen meines Lebens, also ist die Phase, als ich Krebs hatte.
Als jemand, der mal ein paar Monate in der Psychiatrie war, kann ich dir sagen, das ist eigentlich genau das Gleiche. Man will eigentlich schon wieder raus.
Absolut.
Das ist halt irgendwie, ich meine, es ist vielleicht noch was anderes, wenn man halt jetzt wirklich einen anderen Film schiebt, aber wenn man so wegen Depressionen so da ist, dann ist das auch irgendwie, gut, das Tolle ist halt wahrscheinlich wie beim Krebs, dass sich das quasi dieses Sinn-Ding auf einen Teil reduziert, so jetzt nur noch das. Mhm. Ne, ich will jetzt nur noch raus oder ich will nur noch gesund werden und so. Aber es ist ähnlich wie mit dem Schiffen gehen. Wenn du so sehr musst, dass du denkst, ich will jetzt nur noch schiffen gehen. So, das ist eigentlich immer nur so ein Aufgeschoben, nicht mehr aufgehoben.
Und es ist extrem krass, wie sehr ich nur diesen einen Gedanken habe, den ich für mich positiv deute. Und diese ganze gelebte, wirklich schreckliche Erfahrungswelt, wie viele Leute da drin steckt, einfach komplett ignoriere. Mhm. Das ist so, well, ich weiß, dass es falsch ist, aber es ist keine unschuldige Fantasie. Aber ja.
Herr Katheder. Ja, aber Sinn.
Genau, aber das ist so, das ist teilweise, es ist so, sich mit der Frage von, was machst du mit deinem Leben, findest du darin Sinn, kommst du damit irgendwie klar? Und die Frage nach Sinn ist ja irgendwie die Frage von, wie lebst du dein Leben und tust du es in dem Gefühl, dass es so gut ist? Oder sollte es anders sein, fühlst du also immer diesen Stich von, das ist nicht der Sinn, das ist falsch, das ist nicht, was es sein soll, wie es sein kann, wie auch immer. Und dann irgendwie dieser Gedanke, vor diesem Gefühl, dieser Auseinandersetzung einfach zu flüchten durch Extremmaßnahme X.
Das ist ja auch so ein Zeitgeistphänomen halt, ne? Zum Beispiel durch sowas wie Tinder und Amazon und Netflix und so. Es gibt nicht, ja, es laufen 3 Filme, was willst du gucken? Es gibt hier alle Filme, die hier gedreht wurden in den letzten Jahrhunderten. Oder irgendwie nicht, ja, in meinem Dorf leben 5 Leute, mit denen ich in eine Beziehung eingehen könnte, aufgrund unserer gemeinsamen Präferenzen, sondern hier ist es der gesamte Bevölkerungsdurchschnitt von das und das. Und
hier, bitte.
Oder Produkte, nicht einfach nur, ja, ich kaufe mir das, sondern was hat die beste Bewertung, wie viele Sterne gibt es, ist das ökologisch, riecht das nach Plastik, ist das der Weichmacher drin, ist das überhaupt glutenfrei, wie ist das spirituell, zacken die Kinder in Indien oder so. Ne? Also quasi jedes Ding ist plötzlich 8 Millionen Fragen statt eine Frage.
Ja.
Und dann ist halt quasi die Idee des, löscht doch bitte alle meine Möglichkeiten aus, quasi so dieses...
Dieses Blue Pill in der Matrix, der Typ, der quasi wieder zurück möchte. Ich will einfach nur Steak essen und mich gut fühlen. Kann man.
Ja. Und das ist so gesehen auch irgendwie echt menschlich nachvollziehbar.
Sinn ist nicht ohne Grund die verlorene Unschuld des Baumes der Frucht der Erkenntnis oder irgend so ein Kram.
Yeah.
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 Okay, dann sind wir jetzt vom ASMR-Kükenschreddern zum einfach dieses Benedict Cumberbatch und Johnny Depp gucken sich gegenseitig an GIF gekommen, nur in vertont.
Yeah.
Okay. Ja, sorry, war jetzt, glaube ich, nicht der lebensbejahendste Podcast dieser Erde, aber muss auch mal sein.
Genau.
Und ja, tschüssi.
Bis dann, bye bye.
Nochmal 6 Minuten ist so krass.